Willkommen zurück. Im Elendsviertel von Canto Grande in der Nähe von Lima schildert eine Frau mir die Katastrophe, die der 8. August 1990, der Tag des Fuji-Schocks, für die Armen bedeutete. Es war furchtbar. Alle Läden und Märkte blieben 2, 3 Tage lang geschlossen, weil niemand über die neuen Preise Bescheid wusste. Die Leute waren wie benommen. Als ich später mit 500.000 Inti zum Markt ging, Geld, für das ich sonst für einen Tag einkaufen konnte, bekam ich gerade noch 1 Kilo Kartoffeln. Wir waren alle verzweifelt und viele gingen mit leeren Einkaufskörben nach Hause. Nur ganz langsam schafften wir es, einigermaßen ausreichend zu essen, weil wir uns einer Hola Común anschlossen. Diese Gemeinschaftstöpfe oder Armenküchen sind ein Stück Selbsthilfe der Frauen. Hier kochen sie miteinander, oft auf offenem Feuer, weil das Kerosin zu teuer geworden ist. Viele sammeln sogar die vertrockneten Wurzeln der Kakteen auf den Hügeln, um damit eine Mahlzeit für 20 oder 30 Personen zu kochen, manchmal auch für 600. Die Caritas gibt Lebensmittel aus, vor allem Getreide und Öl, um wenigstens eine Mahlzeit am Tag für die Ärmsten zu garantieren. Manchmal geben auch Verwandte vom Land Kartoffeln, Zwiebeln oder Gemüse ab. Alles Übrige wird unter Umgehung des Zwischenhandels von Großhändlern gekauft. Die Armenküchen stellen aber nicht nur Überlebensversuche dar, sondern sind auch ein Stück demokratischer Basisorganisation. Auf einer Versammlung von Hausfrauen und Wachmännern, die auf die leerstehenden, halbfertigen Villen der Reichen aufpassen, ohne Bezahlung, außer dem Wohnrecht, hörte ich eine Frau sprechen, die erst vor 2 Jahren aus der umkämpften Provinz Ayacucho geflohen war. Dort hat der leuchtende Pfad in 10 Jahren 22.000 Menschen ermordet. Die Überlebenden, wie die etwa 30-jährige Virginia mit ihren 3 Kindern, flohen in die Stadt. Nur noch die ganz Alten leben in der Provinz und warten auf den Tod. In Lima kann Virginia nicht erzählen, dass sie aus Ayacucho kam, man würde sie sofort verdächtigen. Die Flucht und die Umsiedlung in das Elendsviertel haben sie verändert. Bisher hat sie nur Quechua gesprochen und erst vor kurzem Spanisch gelernt. Sie spricht langsam und geht vorsichtig mit den Wörtern um, wie eine Frau, die sich noch nicht traut, öffentlich zu reden. Wir müssen zusammenhalten, sagt sie, und uns organisieren. Ohne Miteinander sind wir verloren, wie in der ersten Zeit, als ich hierher kam und niemanden kannte. Jetzt passen wir gemeinsam auf die Kinder auf. Wir haben einen Marsch für das Wasser organisiert. Ohne Versammlung, an der alle teilnehmen, geht das nicht. An dieser Frau habe ich etwas von dem gesehen, was die Bibel die Stärke der Schwachen nennt, eine Perspektive des Überlebens, die andere zum Mitmachen einlädt, eine seltsam demütige Art, Demokratie zu entwickeln. In den Elendsvierteln, die in Peru euphemistisch Pueblos Jovenos, junge Dörfer genannt werden, findet am Sonntagmorgen die organisierte gemeinsame Arbeit statt. Das geht auf die vorkolumbianische Tradition der Indigenas zurück. Minca heißt die Gemeinschaftsarbeit für das Dorf, zu der alle beitrugen, und Faina, die von den Inkas installierte Form der Arbeit, der Straßen- und Wegebau und die Sauberhaltung von Kanälen. Beide Formen haben sich erhalten, auch wenn das Land indessen total parzelliert ist. So wird auch heute von den Ärmsten ein Sportplatz planiert, eine Schulhütte gebaut, eine Volksküche organisiert. Alle beteiligen sich an den gemeinsamen Arbeiten. An einem Sandweg, wo die schlechtesten Schilfhütten der Neuankömmlinge standen, wunderte ich mich, dass kaum Abfall auf dem Weg lag, ganz anders als in der South Bronx New Yorks. Wie kommt das? Erkundigte ich mich. Die Besiedlung oder Besetzung eines Platzes erfolgt hier gemeinsam. Die Regeln des Zusammenlebens sind streng. Wer Abfall auf den Boden wirft, wird zuerst persönlich zurechtgewiesen, dann förmlich in der Versammlung getadelt und schließlich mit einer Geldstrafe belegt. Das Überleben in der Wüste ohne Wasser, Licht, Bushaltestelle, Schule ist nur durch die organisierte Selbsthilfe der Armen möglich. Jeder Block von Elendshütten wählt einen, meist eine Sprecherin. Jede Woche treffen sich die Bewohner und bringen ihre Nöte und Wünsche zur Sprache. Gemeinsam wird beraten, was zu tun ist. Zermürbend ist vor allem der zeitraubende Kampf mit den Behörden, in dem es um Anerkennung der Wohnberechtigung, um Anschluss an die Elektrizität, um einen Lehrer für die selbst erbaute Schule, um Transportmittel und endlich, nach Jahren des Kampfes, des Protests und der Krankheit, auch um Wasser geht. Ein alter Slum, der schon seit 8 Jahren besteht, wird mir als Vorzeige-Elendsviertel vorgestellt. Die Hauptstraße ist gepflastert, das Licht brennt in den großen Bogenlampen, es gibt einen Marktplatz ähnlich wie in der Stadt. Aber das Wasser müssen die Leute immer noch, teurer als im Villenviertel Miraflores, vom Wasserwagen kaufen. Einige verbesserte Lebensbedingungen sind erreicht, aber nur durch die demokratischen Basisorganisationen, die hier arbeiten. Die Vereinigung der Gesundheitshelfer, die auch dafür sorgen, dass jede Familie ihre eigene Abfallgrube und Latrine anlegt, die Mütterclubs mit ihren Gemeinschaftsküchen, die Bewegung einen Becher Milch pro Tag, die die Unterernährung der Kleinkinder bekämpft. Das Ansehen eines Menschen in diesen Siedlungen richtet sich nicht nach Geld, sondern nach dem Verantwortungsbewusstsein für das Ganze. Die Delegierten, die stundenlang vor den Behörden warten, werden hoch respektiert. Sie können die Versammlungen meist erst nach 10 Uhr abends organisieren. Viele Frauen leben in der Dreifachbelastung von Gelegenheitsarbeit, Kinder- und Haushaltsversorgung und Arbeit in der Basisorganisation. In einer Bibelstunde sagten die Frauen auf die Frage, was denn Sünde sei, wer nicht zur gemeinsamen Versammlung ginge und sich aus der Gemeinschaft ausschlösse, der sei in der Sünde. In der nächsten Episode geht es um die Bewegung der Landlosen. Danke fürs Zuhören und bleibe behütet.